Wunderschönen guten Morgen. Das Thema für die heutige Bibelarbeit heißt Gottes Willen erkennen und bekennen und befolgen. Gottes Willen erkennen, wissen, was er ist und dann auch wirklich danach leben, befolgen. Und der Schlüsseltext dazu steht in 1. Timotheus 2. Und ich darf vielleicht vorwegschicken, es wird heute keine reine Exegese von diesen 5 Versen sein, sondern wir werden sehr durch die Bibel springen. Aber wir beginnen mit 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende. Dort heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Welche Wahrheit? Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der Mensch, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und dies soll zu seiner Zeit gepredigt werden. Gottes Willen erkennen. Erstens, Römisch 1. Gottes Willen erkennen. Und da gibt es 4 Punkte, die ganz klar machen in der Schrift, was Gottes Wille so ist. Erstens, tue Gutes. Tue Gutes. Und da haben wir gleich hier diesen Eröffnungstext, da heißt es, wir sollen für die Könige beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Ein ruhiges und stilles Leben zu führen, gut zu leben vor Gott. In Römer 12, Vers 2 heißt es, Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist Gottes Wille? Das Gute. Und 1. Petrus 2, Vers 15, 1. Petrus 2, Vers 15 schreibt, welcher will, dass ihr durch gute Taten das Maul stopft den törichten Menschen. Also, wenn du zu viel Energie hast und auf jemanden wirklich einen Hals hast und dem mal so richtig einen zwischen die Zähne geben willst, dann tu es mit Gutem. Back ihm einen Kuchen, mäh ihm den Rasen, wasch sein Auto. Tu Gutes. Straightforward. Ganz eindeutig, ganz klar. Wenn du nicht weißt, was Gottes Willen ist, tu Gutes. Erster Punkt, ganz eindeutig. Jetzt sagen einige, ja, was ist denn jetzt gut? Was weiß ich denn, was jetzt gut ist? Nun, eigentlich müssen wir nicht suchen, denn Gottes Willen ist uns ziemlich offenbart. Es ist offenbart in der Bibel und da muss man nur die Nase in die Bibel stecken und dann findet man schnell, was Gott will, was gut ist. Und ich gebe jetzt 3 Unterpunkte bei diesem Tu Guten. 3 Hinweise, wie man ganz kompakt rausfinden kann, was Gottes Wille ist. A, das sind die 10 Gebote. Exodus 20, 2. Mose 20. Die 10 Gebote. Und jetzt braucht er gar nicht mehr mitschreiben. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Das heißt, du sollst niemand anderen anhimmeln. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gott, nicht unnütz führen. Das heißt, du sollst Respekt vor Gott haben. Du sollst den Feiertag heiligen. Das heißt, du sollst nicht durcharbeiten, sondern Zeit für Pause, Besinnung, Gebet und zum Feiern haben. Du sollst deine Eltern ehren. Das heißt, du sollst deinen Eltern gehorchen und sich um sie kümmern. Du sollst nicht töten, sondern Leben schenken, fördern und erhalten. Du sollst nicht Ehe brechen, sondern treu sein und zu deinem Wort stehen. Du sollst nicht stehlen, sondern fleißig und ehrlich arbeiten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, das heißt, du sollst nicht lügen, tratschen, lästern, dissen oder mobben. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, das heißt, du sollst nicht neidisch sein. Du sollst nicht begehren deines nächsten Besitz, sondern großzügig und spendabel sein, denn Geiz ist Götzendienst. B, zweiter kompakter Punkt, Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Wenn du genau wissen willst, was Gottes Wille ist, im Neuen Testament sagt es Jesus. Jesus sagt in der Matthäus 5 bis 7, Gott will, dass du nicht beleidigst, nicht fremd gehst, auch nicht virtuell, nicht schwörst, nicht Vergeltung übst, nicht richtest, sondern Gott will, dass du barmherzig und gerecht bist, die Feinde liebst, ehrlich betest, bescheiden und spendabel bist, Gott vertraust, auch in Geldangelegenheit, und dich in allem nach Gott ausrichtest und seinen Willen tust. Und die Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 21 endet sie mit Jesu Worten, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen Gottes tun. Sehr kompakt. Und wir haben C, ein dritter Hinweis, das sind die Haustafeln, die christlichen Haustafeln in Epheser 4 bis 6. Epheser 4 bis 6, sehr kompakt, wo man lesen kann, wie Gott möchte, dass wir leben. Wem das zu schnell geht, für den kommt jetzt die Zusammenfassung. Bei Tu Gutes, ganz einfach, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Sätzen lässt sich alles zusammenfassen. Tu Gutes. Der erste Punkt unter Gottes Willen erkennen. Und da gibt es im 1. Timotheus 2 noch einen anderen Hinweis über den Willen Gottes. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Nicht nur tu Gutes, sondern rette Menschen. Rette Menschen. Da heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die Erkenntnis von dem einen Gott und den einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich die Erkenntnis von Jesus Christus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also wenn mich Leute immer wieder fragen, Stefan, was ist denn der Wille Gottes in meinem Leben? Ich sage, weiß ich nicht, aber ich weiß das, was dir und mir gilt. Das eine ist, tu Gutes, hilf Leuten, diene ihnen, liebe Gott, liebe den Nächsten und rette Menschen. Führe sie zu Jesus. Und ich komme gar nicht mehr zum dritten Willen Gottes, weil ich da schon beschäftigt bin. Es gibt in meinem Umkreis immer noch Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wer ist durch dich schon zu Jesus gekommen? Ganz konkret. Nicht, wem hast du mal einen Flyer in den Briefkasten geschmissen, dass irgendwo eine Evangelisation ist, sondern mit wem, mit welchem Kollegen, mit welchem Freund hast du gesprochen und der hat gesagt, ich möchte genau das, was du auch hast. Ich möchte diese Gottesbeziehung, ich möchte Jesus persönlich kennenlernen. Wie kriege ich den in mein Leben? Und du durftest mit ihm beten und diese Person ist zum Glauben gekommen. Falls mir jemals langweilig werden würde, ich hätte an dem Punkt schon genug zu tun. Ich komme meistens gar nicht weiter, weil Gutes tun und den Nächsten von Jesus reden, damit habe ich schon genug zu tun. Brauche ich gar nicht mehr weiterfragen. Was ist Gottes Wille? So glasklar. Welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis Christi gelangen? Und Jesus unterstützt das in Matthäus 20, Vers 18 bis 20 nicht in der Bergpredigt, sondern am Ende seines Lebens, als er die Jünger verlässt und gibt ihnen den Missionsbefehl, den sogenannten. Dann heißt es, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin! Und das kann wie beim Enrico sein, dass du sagst, geh dahin, wo noch nie jemand war. Sehr paulinisch. Sehr gut. Aber um dorthin zu kommen, fange ich hier vor der Haustür an. Und je. Den Jüngern wird es gesagt, fangt an Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria, bis ans Ende der Welt. Fang vor deiner Haustür an, aber geh mal hin und rede mit deinen Leuten. Und mache zu Jünger, führe sie in die Nachfolge. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geh nur hin, rede von mir, sagt Jesus. Führe Menschen zum Glauben. Mission, Sendung beginnt hier und heute. Nicht irgendwann, wenn ihr reif seid oder wenn ihr mal Lust habt, sondern hier und heute, geh hin und führe Leute zum Glauben. Und wir haben das wunderbar in dem Zeugnis gehört von beiden, von der Inge. Menschen helfen, auch in deinem Beruf, ganz praktisch. Und hinausgehen von Jesus reden, vom Enrico. Und dann gibt es noch einen dritten Willen Gottes, der sich sehr klar kristallisiert. Und das ist, lebe heilig. Tue Gutes, rette Menschen, lebe heilig. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, Gottes Wille ist eure Heiligung. Gottes Wille ist eure Heiligung und meidet die Hurerei. Lebt gottgefällig, auch im sexuellen Bereich. Lebt Gott zu Ehren, dass wenn Menschen euch sehen, sie etwas Heiliges reflektiert sehen von der Heiligkeit Gottes, dass sie sagen, das ist ein gutes Leben, das ist ein ehrliches Leben, ein authentisches Leben, ein erbauliches Leben, ein reines Leben. Wie gesagt, nicht perfektes Leben, darum noch nicht. Aber ein Leben, was aus der Vergebung lebt, aus der Vergebung lebt und Gott groß macht. Und früher habe ich gedacht, Hauptsache ich komme in den Himmel, das ist der Wille Gottes und ist egal wie. Und dann habe ich erstaunt festgestellt, nein, es gibt auch noch mehrere Willen. Gott möchte, dass ich heilig lebe. Er sagt nicht nur irgendwie reinkommen, sondern leb mir gemäß. Und das möchte ich lernen, Gott gemäß zu leben, heilig zu leben, ihn groß werden zu lassen in meinem Leben. Und noch ein viertes, seid dankbar. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Dankbar zu sein, abhängig zu sein von Gott und in der Abhängigkeit Gottes ihn zu loben, egal wie die Umstände sind. Egal wie die Umstände sind. Manchmal suchen wir nach dem Willen Gottes, weil wir einen schnellen Ausweg wollen, eine gute Lösung wollen, dass es uns gut geht. Aber die Bibel lehrt uns, es geht nicht um schnelle Auswege, sondern um Beziehung. Um ein dankbares Verhältnis zu Gott. Im 1. Petrus 4, Vers 19 kann er sogar sagen, Petrus, die ihr nach dem Willen Gottes leidet. Es kann durchaus auch sein, dass ihr leidet, Verfolgung erlebt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass ihr Nackenschläge bekommt, dass es schwer wird in der Nachfolgung und man ist trotzdem noch im Willen Gottes. Und lernt, dankbar zu sein. Römisch 1, Gottes Willen erkennen. Erstens, tu Gutes. Zweitens, rette Menschen. Drittens, leb heilig. Viertens, sei dankbar. Ich habe damit genug zu tun. Viel weiter komme ich gar nicht auf. Was interessant ist, wenn wir das betrachten und forschen in der Schrift, dürft ihr gerne mal nachgucken in euren Computersystemen, tragt einfach mal ein, Wille Gottes. Wenn Gott uns seinen Willen offenbart, geht es weniger um Pläne und Anweisungen. Es steht ja da gar nicht, das ist der Wille Gottes und ihr müsst jetzt aber bitte doch ja nach Pyongyang oder Pyongyang oder hierhin oder dorthin oder heirate Hugo oder Sanchez oder wie auch immer. Wir suchen immer die direkte Antwort. Es geht weniger um Pläne noch um Anweisungen, sondern um Hinweise für einen geistlichen Lebensstil. Lebe heilig, sei dankbar. Rette Menschen, tu Gutes. Das sind Hinweise, wie ich mit Gott lebe. Und dann bin ich im Willen Gottes. Römisch 2. Den Willen Gottes nicht nur erkennen, sondern den Willen Gottes befolgen. Römisch 2. Gottes Willen befolgen. Die Frage für mich in meinem Leben ist weniger, ob ich Gottes Willen erkenne, sondern eher, ob ich auch bereit bin, Gottes Willen zu befolgen. das zu tun, was er mir schon längst gezeigt hat. Manchmal habe ich den Verdacht, dass wir immer weiter nach Gottes Willen fragen, dass je länger ich frage, je weniger muss ich es tun. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also wie war das? Ich muss nochmal fragen. Also es war nicht ganz klar, ich brauche nochmal eine Missionskonferenz. Nee, die war nicht gut, ich gehe auf eine andere. Ich war jetzt, ein Kurzeinsatz, aber ich mache nochmal einen und vielleicht noch einen dritten und war noch nicht ganz ausgereizt. Also vielleicht noch einen vierten im Nachbarland. Manchmal habe ich den Verdacht, wir fragen nach dem Willen Gottes, damit wir gar nicht zum Ergebnis kommen und etwas tun müssten. Oder wir fragen so lange nach dem Willen Gottes, bis uns das einer fromm und gläubig bestätigt, was wir hören wollen. Dass irgendeiner von den 20 Leuten sagt, vielleicht musst du ja gar nicht gehen. Ah, der hat den Willen Gottes für mein Leben entdeckt. Für mich ist es nicht so die Frage, eigentlich habe ich euch vielleicht schon gezeigt, was Gott will. Ich habe täglich zu tun. Ich glaube, das meiste meines Lebens ist klar, wie Gott es möchte. Die Frage für mich ist eher, bin ich bereit, es zu tun? 3 Punkte unter Römisch 2. Erstens Gehorsam. Noch einmal die Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und er schließt dann die ganze Bergpredigt mit diesem Gleichnis von dem schlauen und weisen Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut, und dem Törichten, der sein Haus auf dem Sand, auf dem Strand baut. Und er sagt, wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann. Matthäus 7, Vers 24. Wir müssen gehorsam sein. Wir können Gottes Willen auch diese Zwischennuancen, wo soll ich jetzt genau hingehen, mit welcher Mission gehen wir raus, das werden wir erst erkennen, wenn wir überhaupt anfangen, überhaupt zu gehen, wenn wir anfangen, Gott zu gehorchen und Gutes tun, zu evangelisieren, dankbar zu sein, heilig zu leben. Das ist das wunderbare Bild von einem Schiff. Ein Schiff kannst du im Hafenbecken, da kannst du am Ruder rumdrehen, wie du willst. Das Schiff wird sich nicht bewegen, auch nicht im Hafenbecken. Es wird sich erst bewegen, wenn das Schiff in Fahrt ist. Das ist ein wunderschönes Bild auch für uns. Ich glaube, dass Gott nur diese Menschen wirklich bewegt und lenkt und leitet und dich dann auch dorthin führt, wenn du schon im Gehorsam lebst, wenn du Schritte gehst. Zu sitzen im Zimmer und auf den Brief, den flatternden Brief auf deinen Schreibtisch von Gott zu erwarten, wird nicht funktionieren. Geh raus, mach dein Ding, tu es gut zur Ehre Gottes. Und daraus entwickelt sich der Wille Gottes. Wir haben das wunderbar gehört im Zeugnis von Enrico. Und das ist immer das. Wann kam der Zettel? Wann kam das Neonschild? Und das war echt ein Abturner, was du heute Morgen gesagt hast. Es kam nur Schritt für Schritt. Jetzt haben alle gehofft, da käme mal was Besonderes. Aber er hat genau recht. Schritt für Schritt. Ist das cool? Und im Gehen die Bestätigung. Und durchaus mal ein Zeichen, ein klares Wort. Durchaus. Aber größtenteils, indem man geht und das Herz bewegt wird. Wunderbares Zeugnis heute Morgen. Und wenn wir gehorsam sind, führt es zur Gewissheit. Dann führt es zur Gewissheit. In 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7, so heißt es, so wendet alle Mühe daran und erweist in euren Glauben Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe, Liebe zu allen Menschen. Packt das zu eurem Glauben dazu, tut es. Denn, 2. Petrus 1, Vers 8, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar werden lassen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer aber nicht gehorsam ist, wer das nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von den Sünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber schenkt uns Gewissheit über unsere Beziehung, unsere Erwählung zu Gott. Ihr werdet eure Berufung und Erwählung festmachen. Wenn ich gehorsam bin, werde ich merken, es ist ja tragbar, Gott ist ja verlässlich, und werde erleben, es ist gut, ich bin Christ Gottes, ich bin Kind Gottes, ich darf wachsen mit Christus, ich darf heranreifen, und die Erwählung bestätigt sich in meinem Leben. Und es bestätigt sich unser eingeschlagener Weg. Wir werden nicht faul und unfruchtbar sein, sondern wir werden den Willen Gottes erkennen. Auch das haben wir heute Morgen von Enrico wunderbar gehört. Bestätigung kommt aus Beziehung. Ich habe mit Gott gelebt, Schritt für Schritt. Ich habe eine klare Sicht bekommen, einen klaren Schritt. Das Herz wurde mir bewegt. Dann gab es einen Kurzeinsatz, da hat jemand zu mir gesprochen. Das war jetzt immer noch keine Neonschrift. Aber Schritt für Schritt setzt sich die Berufung zusammen. Bestätigung aus Beziehung, Gewissheit aus Gehorsam. 1. Gehorsam, 2. Gehorsam führt zu Gewissheit, 3. Ungehorsam bringt mich an meine Grenzen. Ungehorsam bringt mich an meine Grenzen. Wenn ich es nicht tue, wenn ich faul bin, bleibe ich unfruchtbar und werde straucheln. Ich bleibe blind und tappe im Dunkeln. Tu das, was du weißt. Dann würde ich Gott lenken und führen und leiten. Und dann werde dir das ein oder andere neu offenbaren. Warum sollte dir Gott Neues zeigen, wenn du noch nicht mal bereit bist, das zu tun, was er dir gezeigt hat? Wenn du das nicht tust, was du weißt, wird Gott dir nichts Neues offenbaren. Und das möchte ich lernen. Treu zu sein in dem, was er schon gesagt hat. Und das meiste ist geklärt in der Schrift. Wir kennen den Willen Gottes. Es ist wie ein Rahmen, in dem dürfen wir uns bewegen. Und der Rahmen ist glasklar. Aber es kommt noch ein dritter Punkt. Römisch 3. Wenn wir festgestellt haben, was Gottes Wille ist, und wir haben festgestellt, dass es weniger um Pläne und Aufträge geht, es geht weniger um direkte Dienstanweisungen, sondern es geht um Beziehungsleben, um einen geistlichen Lebensstil. Und wenn wir zweitens Römisch 2 Gottes Willen auch befolgen, dann lernen wir Römisch 3 Gottes Willen zu erleben. Seht ihr, Gottes Willen ist mehr als nur ein Auftrag. Gottes Willen ist doch, dass er sagt, ich möchte mit euch zusammenleben und hinauswirken in diese Welt. Es geht um Beziehung bei Gottes Willen. Und da kommen wir jetzt an die Frage zum Beispiel, was ist mit den Dingen oder den Entscheidungen, wo wir kein klares Wort haben? Wen soll ich heiraten? Mit welchem Missionswerk soll ich raus? Welche Automarke darf ich mir noch kaufen? Und so weiter und so fort. Welche Ausbildung soll ich tun? Das sind ganz praktische Dinge. Und da kann man blättern, wie man will. Wird man ein Citroën, Daimler und solche Dinge nicht finden, ja? Vielleicht ein Fiat, aber die Frage ist, was machen wir nun? 4 wunderschöne Dinge, 4 Dinge, die mir da wunderbar helfen. Erstens, Gottes Willen erleben heißt erstens, die Freiheit innerhalb Gottes Willen auch zu erleben. Die Freiheit dort, wo es gleich ist, die Freiheit dort, wo Gott es nicht ganz konkret mit Namen sagt. Du wirst den Namen Norbert oder Erna nicht finden. Wen darf ich heiraten? Da haben wir die Freiheit. Gott schenkt uns die Freiheit, welches Missionswerk wir nehmen, in welches Land wir gehen, welcher Berufung wir folgen, welches Einkommen wir kriegen. Na gut, da sind wir auch mit dran beteiligt. Welche Ausbildung wir machen, welchen Familienstand. Warum? Weil wir keine Sklaven sind. Wir sind Kinder Gottes und er ehrt und würdigt uns und nimmt uns hinein in diesen Willen. Und sagt, du darfst mitmachen. Ich gebe dich in diese Freiheit hinein. Und das müssen wir lernen. Und was gehört zur Freiheit? Ah, ein Entscheidungsprozess. Man darf sich entscheiden und es ist ganz hochinteressant, wie manche Leute sich entscheiden. Manche lassen sich treiben und sagen, ah, das wird der Herr schon richten. Und das schauen wir mal, und wir beten einfach und bleiben ganz ruhig und es passiert. Ein großer Leiter unserer Arbeit hat mal gesagt, let the river cut its own channel. Der Fluss muss seinen eigenen Kanal, sein Flussbett selbst ausspülen, auswaschen. Gott wird machen. Und der andere kommt, na, so geht's gar nicht. Also wir müssen schon aktiv machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir rütteln an den Türen und dann beten wir, dass Gott die Tür zulässt, wenn es nicht geht und wenn sie aufgeht, na, dann geht's halt auf und dann gehen wir durch. Wer ist nun Heiliger? Wer ist richtig? Das ist die Freiheit, glaube ich. Das liegt auch am Stil. Das müssen wir nicht eng führen. Da sind die Entscheidungsprozesse ganz frei. Der eine macht so, der andere so. Der eine fragt seine Seelsorge ab und prüft sich und testet das. Der andere sagt, was brauche ich das testen? Ich mach's halt, gell? Aber wenn beide es mit Gott machen, wird's gut. Wenn Entscheidungsprozesse systematisiert werden, haben wir ein Problem. Es gibt Entscheidungshilfen. B. Entscheidungshilfen sind unterschiedliche. Manche fragen um Hilfen. So Nehemia, in Nehemia 2, Vers 7, der schrieb an den König und sagt, ach übrigens, könntest du mir noch Sendschreiben mitgeben, dass ich da noch Bewachung mitkriege und Unterstützung, wäre nicht schlecht. Manche fragen nicht nach Hilfe, der Esra sagt mitnichten, Esra 8, Vers 22 in Esra, der sagt, ich habe mich geschämt, um Hilfe zu fragen, weil ich vorher ihm gesagt habe, Gott macht das, dann kann ich, wir vertrauen Gott, könntest du mir noch einen Schutz geben? Nee, das mache ich nicht, sagt Esra. Und die einen sagen, wir planen, wir haben die Strategie und wir machen und wir tun. Und der Nächste sagt, es wird schon, der Herr macht's. Da sind wir frei. Das hat was mit Stil zu tun. C, wenn ich Entscheidungen fälle in Freiheit, dann muss ich aber im Gehorsam leben. Entscheidungsfindung passiert immer aus dem Gehorsam heraus. Ich bleibe innerhalb der Gebote. Freiheit heißt nicht, ach, dann kann ich ja fremd gehen. Und wenn ich dann fremd gehe, überschreite ich immer noch, ist das vielleicht doch meine zweite Frau oder meine fünfte? Oder dann bleibe ich innerhalb des Rahmen Gottes, bitteschön. Und ich habe festgestellt, dass die größten Entscheidungen mein Leben dort am besten gefällt werden, wo ich mich ganz im Rahmen Gottes gesehen habe und gehalten habe, wo ich im Gehorsam gelernt habe. Kommen wir wieder zu Römisch 1, aber das lassen wir hier. D. Da gibt's einen schönen Satz im Deutschen. Entscheidungen fälle ich nach bestem Wissen und Gewissen. Entscheidungen fälle ich nach bestem Wissen und Gewissen. Manchmal drehen meine Gehirne im Kreis und ich sage, habe ich das jetzt schon genug geprüft? Mache ich das, weil ich, will ich dort in den Süden, da in die Mission, vielleicht weil der Strand so schön ist und es so warm ist? Oder muss ich nach Norwegen, weil ich so gerne angel? Eisangel. Was ist es? Sind meine Motive richtig? Und vielleicht bin ich ein Eisangler, aber Gott möchte mich, glaube ich, in Brasilien haben. Und der, der mit den tropischen Temperaturen auskommt, der sagt, ich glaube, ich muss nach Norwegen, Gott will mich strafen. Oder lehren, oder. Also wir prüfen uns und irgendwann drehen wir uns im Kreis und fragen, ist das richtig und machen wir es nochmal? Und jetzt haben wir die Eltern, die sagen auch nochmal was und die Freunde sagen das und mein Pfarrer sagt das und der Seelsorger sagt das und ich habe da Freunde, die waren in dem Missionswerk, die sagen, und der Nächsten sagen, ich habe da eine Ausbildung, au, und was soll ich jetzt machen? Und irgendwann muss ich beten und sagen, ich habe alles geprüft, ich lebe im Willen Gottes, ich habe die Liebe, Herr Jesus, ich sehe da keinen Haken, ich habe alles gewälzt, das wollte ich machen aus Ego-Gründen, das habe ich abgeschrieben, aber jetzt habe ich zwei zur Auswahl. Bitte hilf mir nach bestem Wissen und Gewissen, gehe ich jetzt diesen Weg. Irgendwann den gordischen Knoten durchschlagen und sagen, genug gegrübelt. Und ich gehe jetzt diesen Weg. Und es ist immer gut, mit diesem Satz zu schließen, denn dein Wille geschehe. Und wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen, was ich weiß und prüfe und fühle und nach Gottes Gewissen her tue, nach gutem Gewissen her tue, wenn ich dann diesen Weg gehe, liegt's immer noch meinem himmlischen Vater, die Tür zuzuknallen und zu sagen, ich wollte dich ja nur testen, aber jetzt auch genug, du bist ein Weg, aber das wäre jetzt falsch. Und dann macht er die Tür zu, da habe ich großes Gewissen, wenn wir immer noch beten können, dein Wille geschehe. Und Eine letzte hilfreiche Sache im Bereich Freiheit. Wenn ich mich entscheide, und manchmal weiß ich es bis zum letzten Moment nicht. Ich habe ein Telefongespräch, da muss ich zusagen, ich mache das oder nicht. Wir haben Deadline verabredet und wir haben schon 2 Jahre gebetet. Jetzt irgendwann muss ich das klären in den nächsten 24 Stunden. Dann fälle ich diese Entscheidung im Gebet und bereite sie im Gebet vor und sage, Herr, ich bin immer noch nicht auf den grünen Zweig gekommen. Es ist immer noch einerlei. Nach bestem Wissen und Gewissen, es bleiben immer noch 2 Möglichkeiten. Heute Abend ist der Anruf und ich möchte dich bitten, dass du dieses Telefongespräch segnest, dass du bei dieser Deadline-Entscheidung, bei dieser Weggabelung mir in dem Moment Weisheit schenkst, das Richtige zu tun, denn du weißt, ich will deinen Willen tun. Und dann haben wir Christen enorm Freiheit, mehr als wir denken. Das heißt, Gottes Wille nicht nur erkennen, nicht nur befolgen sklavisch, sondern mit Gott leben in der Freiheit, wo Gott auch mal umdreht den Spieß und sagt, was willst du denn? Und mich hineinnimmt in diese Entscheidung, ist was Wunderbares. Und daraus folgt zweitens, bei Gottes Willen erleben, Vertrauen. Wir wollen dort vertrauen, wo wir nichts sehen. Es geht nicht nur darum, einen Auftrag zu erfüllen, einen Plan, ein Protokoll abzuarbeiten. Was für ein sklavisches Verhältnis. Gott, was willst du, dass ich tue? Und da gibt es Menschen, die immer sagen, ich musste immer das tun, was ich nie wollte und Gott hat mich immer gezwungen. Und was ist, wenn ich nicht sehe? Es geht eigentlich nicht darum, Gottes Willen als Auftrag zu sehen, unabhängig von Gott, als ob Gott oben im Himmel wie ein Klassenlehrer sagt, hier verteile ich die Klassenarbeiten. Was für ein furchtbares Bild. Und wir sitzen da und kriegen unsere Aufgaben gestellt. Sondern es geht beim Willen Gottes immer ursächlich um Beziehung. Und Gott sagt, ich möchte dir meinen Willen sagen, aber nicht als Auftrag, sondern damit du weißt, wie ich als dein himmlischer Vater ticke. Was mir am Herzen ist, was mein Wille ist, wie ich lebe, was mir gefällt. Und wenn du mit mir leben willst, willst du auch wissen, wie ich ticke. Und deshalb sage ich es dir. Es geht also nicht so sehr um meinen Willen, sondern um seinen Willen. Es geht nicht so sehr um mich, sondern um Gott. Es geht auch daher nicht so sehr darum, was wir tun, als vielmehr darum, mit wem wir was tun. Es geht nicht so sehr darum, was wir tun, sondern mit wem wir was tun. Seht ihr, ich kann an der frommsten Schule sein und Theologie studieren und fremdgehen, Drogen nehmen und an Gott mich Gott abwenden. Ich kann an der liberalsten Ausbildungsstätte sein und treu an Gott sein. Seht ihr, es geht nicht so sehr, was wir tun und wo wir es tun, sondern mit wem wir es tun. Ich kann irgendwo am Fließband sein und zum Segen werden für meine Laien, für meine Kollegen. Und ich kann der frommste Pfarrer sein und daneben sitzen und meine Gemeinde in die Dunkelheit reiten. Oder auch als Missionsleiter. Es geht nicht so sehr, was wir tun, sondern mit wem wir es tun. Vertrauen wir Jesus in allem, was ist, wie einem Partner, wie einem Lebenspartner, wo ich nicht alles von meiner Frau weiß, aber das, was ich von ihr weiß, ist wunderbar. Und sie schickt mich nicht nur und sie will mir nicht nur ihren Willen erklären, damit ich einen Auftrag habe und eine Einkaufsliste habe, die gibt's manchmal auch. Sondern wir reden, damit wir voneinander hören, uns kennenlernen. Deine Frage nach dem Willen Gottes, geht es darum, einen Auftrag abzuholen? Oder geht es darum, deinen himmlischen Vater besser kennenzulernen? Und drittens, Hoffnung. Wenn wir Gottes Willen erleben, heißt das, ganz viel in Freiheit zu leben, ganz viel im Vertrauen zu leben an unseren himmlischen Vater und in Hoffnung zu leben, wo es zu Ende geht. In Hoffnung zu leben, wo es zu Ende geht. Wie leben wir im Willen Gottes, wenn uns die Orientierung fehlt? Wir haben das von Zeugnis von der Inge gehört. Da kommt eine Patientin und dann kommt sie zu Christus und stirbt 2 Tage später. Wie passt das zusammen? Sie musste das durchringen und in ihrer Antwort finden. Wir sind manchmal mehr im Sturm der Zeit, als wir denken. Wir werden hin und her bewegt, umspült. mehr als wir denken. Wir haben weniger im Griff, als wir meinen. Wir sind gebeutelter, als wir erwarten, und wir verstehen Gottes Führung nicht immer. Und das müssen wir auch lernen. Wir kommen an unsere Grenzen auf der Suche nach dem Willen Gottes. Es gibt Dinge, die gehen uns nichts an. Die Bibel beschreibt es als Deus absconditus, als verborgenen Gott. Jesaja 45, Vers 15. Jesaja 45, Vers 15. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Und in Jesaja 55, Vers 9 heißt es, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Bei allem Suchen nach dem Willen Gottes, es bleiben auch Dinge, die wir nicht verstehen. Es bleiben auch die Täler, es bleiben auch die Dunkelheiten und die Fragen. Wie sollte man das sonst verstehen? Ich habe das noch nachgeforscht im Lutherjahr, dass Wycliffe die Bibel übersetzt ins Englische 1328 bis 1384 und er stirbt. Ganz normal. Später allerdings wird er wieder ausgebuddelt und nochmal verbrannt. Aber das hat ihn dann nicht mehr so betroffen. Gleich hinterher Hus, der Reformer aus Prag, 1369 bis 1415, wurde mit Versprechung nach Konstanz geführt, dass er gutes und sicheres Geleit wieder nach Hause hat, und zwischendrin ändern sie die Meinung, sagen, ups, nee, meinten wir doch nicht so, und haben ihn auf, mit dem Feuertod verbrannt, die Asche in den Rhein geworfen. Etwas später übersetzt Tyndale in England erneut die Bibel ins Englische. Erst durfte es, dann durften sie es nicht. 1484 bis 1536 parallel zu Luther. Und am Ende wurde er stranguliert, erst stranguliert und dann verbrannt. Parallel Luther 1483 bis 1546 in seinem Bett gestorben. Wer war im Willen Gottes von den Vieren? Wer will das beurteilen? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur nach Erfolg gehen oder nach dem Ende oder nach den Ergebnissen Dinge beurteilen. Es bleiben Dinge, die wir nicht zu beurteilen haben. Wir wissen, wir sind nur ein kleines Rädchen in dieser Weltgeschichte. Aber wir leben in dieser Hoffnung, wir leben in der Gewissheit, dass Gottes Wille gilt und über unser Leben hinaus gilt. Wir sind Teil der Geschichte Gottes. Wir sind sozusagen eine Kurzgeschichte. Aber wir sind Teil seiner Geschichte, der Geschichte Gottes. Und wir werden nicht alles verstehen und vieles geht über unser Leben hinaus. Und das müssen wir auch mal verstehen. Dass es nicht alles nur in unserem Leben immer aufgehen muss und ich mein Ergebnis und den Erfolg sehen werde. Im Abraham wurde verkündigt, dass seine Kinder mal 400 Jahre in Gefangenschaft sein werden. Das ist jetzt mal lang. Im Daniel wurde hinterher geschrieben, ach übrigens, du wirst 70 Jahre in der Verbannung sein. Da konnte er sich ausrechnen, wie alt er wird. Es gibt Dinge in unserem Leben, die gehen über unser Leben hinaus. Wir leben aber in der Hoffnung, dass am Ende immer Gottes Wille geschieht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, denn es wird kommen. Und dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Er wird alles zu seinem Ziel führen. Er wird alles zu seinem guten Ende führen. Auch wenn ich hier nicht immer alles verstehe und sehe. Das heißt, wir sind geborgen in seinem großen Willen, auch wenn wir die Details nicht alle verstehen. Jesus spricht, ich bin das A und das O, ich bin Anfang und Ende. Ich bin der, der gestorben ist und auferstanden ist. Ich bin der, der an der Schöpfung da war und ich bin der, der wiederkommt und dich in die Arme nimmt. Er ist die Klammer unseres Lebens. In dieser Hoffnung leben wir, sonst macht das mit dem Willen Gottes keinen Sinn. Wir erleben Gottes Willen in der Freiheit, wo Gottes uns die Freiheit schenkt. Wir erleben sie im Vertrauen, wo wir nicht alles sehen. Wir erleben sie in der Hoffnung, wo es zu Ende geht. Und wir erleben es viertens auch in Klarheit. wo Gott es uns direkt sagt. Und dann sagen einige, was ist aber, wenn Gott es mir direkt klar gesagt hat? Dann brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren, oder? Dann ist es klar. Dann lauf aber auch nicht wie ein aufgeschrecktes Huhn hin und her und frag wieder, soll es jetzt sein? Und frag dann wieder jeden. Wenn du es weißt, es gibt Momente, wo Gott es dir tief in dein Herz hineinlegt. Ganz, ganz tief. Und du weißt es. Du willst es raus aus dem System haben, aber du weißt es ganz tief drin. Dann lass es im Schatzkästchen deines Herzens und leb danach. Und wenn du dann nach 20, 30, 40, 50, 70 Jahren festgestellt hast, das war der Wille Gottes, kannst du deine Memoiren schreiben und sagen, das war schon immer der Wille Gottes. Und dann hat es seinen Platz. Bis dahin, halt mal die Luft an, werd nicht verrückt und geh deinen Weg. Und leb in der Klarheit Gottes. Mich irritiert, wenn Leute sagen, Gott hat mir das gezeigt, was denkst denn du? Ja, what? Wenn es dir Gott gezeigt hat, ganz klar, behalte es im Schatzkästchen deines Herzens und schau, wie Gott es entwickelt. Und wenn du es nicht weißt in Klarheit, dann steh in aller Klarheit zu deinem eigenen Willen und sag, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Mission, ich gehe. Dann sag's doch, ist auch nicht verboten. Ich wollte mal Theologie machen, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt in die Wirtschaft. Ich wechsle das wieder von der Wirtschaft in die Diakonie, von der Diakonie zum Predigen. Mach es doch, ist doch dein, ich gehe woanders hin, ich will mal wieder in den Süden. Ich gehe doch Eisangeln in Norwegen. Mach es doch einfach und sag, das ist jetzt mein Wunsch. Häng nicht immer das Etikett Gott dran. Bleib einfach offen und ehrlich und lebe in der Klarheit. Aber wenn er es dir gesagt hat, und manchmal ist es glasklar, dann werd ruhig drüber, behalte es in deinem Herzen. So viel zum Thema Gottes Willen erkennen. Erkennen, befolgen und erleben. Fazit: Mehr als die Suche nach dem Willen Gottes als mystische Formel oder als Auftrag fürs Leben, sollten wir uns in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Denn wenn wir in Jesus sind, sind wir im Willen Gottes. Denn Jesus ist immer im Willen Gottes. Werde nicht panisch auf der Suche nach dem Willen Gottes, sondern suche Jesus. Denn wenn wir in Jesus sind, dann sind wir genau im Willen Gottes. Je näher wir Jesus sind, je näher sind wir dem Willen Gottes. Gott segne euch da drin, in dieser Nachfolge. Ob ihr ihn erkennt, ob ihr ihn befolgt oder erlebt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und beten, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus helfen mögest, deinen Willen zu erkennen. Nicht als Auftrag, sondern dass wir sehen, wer du bist. Und hilf uns im Wollen und Vollbringen, deinen Willen zu befolgen, auch in kleinen Schritten, woraus sich dann eine wunderbare Vision ergeben darf. Und wir beten zusammen, dass du uns ganz in deiner Nähe hältst. Herr Jesus, in deiner Nähe sind wir im Willen deines Vaters und dort wollen wir hin und dort wollen wir bleiben. Amen.